Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichlern, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute Swans für euch dabei mit ihrem neuen Album Birthing. Da geht es also um ziemlich experimentellen Rock mit Noise- und Drone-Wurzeln. Als zweites Album hören wir heute Yes Ahmed mit A Paradise in the Hold. Da wird es also jazzig und zwar britisch-bahrainisch. Und eine Menge arabische Einflüsse hören wir da auch. Nach unserer frischen News-Rubrik gibt es dann noch ein Barre-Pilsner alkoholfrei zu verkosten. Und zwar für alle, die uns im Internet hören, denn im Radio gibt es natürlich kein Bier. Und mit diesen Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der sagt nochmal, dass das Thema natürlich Hoffnung ist. Das hatte ich in der letzten Sendung ja schon angekündigt. Und deswegen macht es jetzt keinen Sinn, das zu verheimlichen, weil es sowieso schon gespoilert wurde, sozusagen. Genau, ja. Erstmal freuen wir uns alle, dass Jenny wieder da ist. Hallo Jenny.
Hallo Jenny. Ich begrüße mich auch. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin.
Das ist schön, das freut mich.
Unter den Lebenden.
So, nämlich. Ja, du hattest sozusagen einen Totalausfall, ne?
Ich hatte einen kompletten Totalausfall, ja. Ich war ein paar Tage bettlägerig sozusagen.
Ja, sehr unschön. Und ich finde, allein schon, damit es Jenny noch besser geht, Sterne, ne? Likes.
Ja, die helfen mit der Gesundheit.
Absolut. Teilen, kommentieren, egal wo man das überall machen kann. Und was auch ganz wichtig ist, und das ist besonders wichtig für die RadiohörerInnen, die uns bei den FMs hören, die ganze Sendung, zwar ohne Musik, aber dafür mit allem, was es gibt, ihr werdet vielleicht schon gemerkt haben, dass wir ab und zu mal in der Sendung ein bisschen das Ganze ausblenden müssen, um dann abrupt zum Ende zu kommen. Das liegt daran, dass die Sendung im Radio ja nur eine Stunde lang ist und wir manchmal aber auch länger reden. Das wird sicherlich auch bei der nächsten Sendung in der kommenden Woche wieder der Fall sein. Und ich ahne, dass es auch in dieser Sendung der Fall sein wird. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn ihr wirklich die ganze Sendung hören wollt, zwar dann ohne Musik, aber mit allem, was es gibt, dann kann man das im Internet machen, dann kann man uns auch schön abonnieren im Podcast-Catcher eurer Wahl. So. Und in diesem Sinne beginnen wir mit dieser Sendung und der Band Swans und dem Album Birthing. Swans hatten wir schon öfter in dieser Sendung. Das ist also eine altbekannte Band, die uns schon ein bisschen länger begleiten. Wurden 1982 in New York City gegründet von Michael Gira. Sie gelten als eine der einflussreichsten Bands des sogenannten No Wave. Das war eine Gegenbewegung zum New Wave der späten 70er Jahre. In den frühen Alben, wie zum Beispiel Filth aus dem Jahr 1983 oder Greed aus dem Jahr 86, dominieren noch Noise, Industrial und Soundcollagen. Und ab 1986 stießen dann weitere Musiker hinzu und integrierten zunehmend Melodie, Folk-Elemente und düsteren Gospel hinzu. Ergebnis dessen war dann das Album Children of God aus dem Jahr 87. 97 löste sich die Band dann auf, kam aber 2010 zurück, allerdings wieder in neuer Besetzung und einem neuen Sound, der so zwischen epischem Post-Rock, orchestraler Intensität und hypnotischer Wiederholung mäandert. Ja, und jetzt 2025 eben Birthing. Das ist das 17. Studioalbum dieser Band, um das es heute gehen soll. Und soll ein finaler, großer Ausbruch dieses Stils sein, in dem sich Swans zurzeit befinden, der ja seit 2010 eben, also seit diesem Comeback, besonders hervorstechend ist. Künftige Arbeiten sollen wohl deutlich minimaler werden. Diese Ankündigung gab es allerdings schon öfter und dann ist es doch wieder so ähnlich geworden. Na gut, wir warten mal ab. Produziert ist das Album von Michael Gira selber. Das Album wurde in der Soundfabrik Berlin aufgenommen unter der Leitung des Aufnahmeleiters Ingo Kraus, unterstützt von Kieron Gaudi. Und verantwortlich für das Mastering war Doug Henderson beim Micro Moose ebenfalls in Berlin. Yo! Das ist mal ein, das ist einer dieser Alben, wo ich wirklich danach immer so orientierungslos durch die Wohnung laufe und nicht mehr weiß, wo oben, unten und links und rechts ist. Wie ging's dir?
Ja, ziemlich genauso. Also erstmal überhaupt ein 2 Stunden langes Album mit 7 Songs zu machen, ist schon mal, kann man machen. Und man hört natürlich auch den wahnsinnigen Aufwand, der da einfach drin ist für diese, ich nenne es mal ein großes akustisches Spektrum. Mhm. Es droned die meiste Zeit vor sich hin. Das kann auch durchaus seine Längen haben, muss man ja, also habt ihr gerade gehört im Radio. Aber es hat natürlich auch ganz viele Dinge, die man entdecken kann, wenn man sich dann traut, es immer und wieder und wieder zu hören. Da passiert im Hintergrund ganz viel, da wird geflüstert, da wird hier und da passieren Dinge, plötzlich werden groß, werden kleiner. Melodien werden umrahmt, wenn man dann Melodien findet, zwischendurch auch mal fehlen sie. Es wird so ein bisschen industrial-mäßig, dann wieder sehr atmosphärisch. Und das ist oft schwer, gerne auch mal sperrig. Es ist aber auch sehr energiegeladen und macht deshalb durchaus Spaß, wenn man sich mit diesem ganzen Drone-Rock anfreunden kann. Und ich glaube, wer einen Swans-Platte in die Hand nimmt oder aufs Display holt, der weiß, was er da tut oder sie. Insofern, ja, es ist jetzt nicht gerade das leichte Sommeralbum, sondern Far From It. Das haut ganz schön rein, das ist auch oft opulent und es ist aber eben auch vielseitig. Es hat eine große Dramaturgie, die mir manchmal schwer fiel zu verfolgen bei 2 Stunden, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das halt eine Erfahrung, wie man irgendwie auch wieder erwartet bei Swans. Also sie haben wunderbare Arbeit geleistet, aber es ist natürlich speziell. Ne? Das ist was für den Fan.
Unbedingt. Das ist was für Nerds, also nicht nur für den Swans-Fan, sondern das ist was für Musikmenschen. Einfach. Ja, genau. Also das muss man ganz klar sagen. Also wie immer bauen sich die Stücke bei Swans langsam auf. Das ähnelt so ein bisschen dem Post-Rock. Das ist so das Musikalische. Da aber auch gesungen wird, ist es dann doch wieder ein bisschen anders als beim Post-Rock. Denn hier werden ja nicht nur Bilder mit Hilfe der Musik erzeugt, sondern eben auch mit Hilfe der Lyrics. Und da startet das Album mit Transformation und Schöpfung, was die Themen angeht. Es geht also zunächst einmal ums Werden, geht dann über die Geburt und man ahnt es schon, am Ende geht es um die Vergänglichkeit und den Abschied. Nur um dann schließlich bei der völligen Selbstauflösung zu enden. Und das alles wird natürlich völlig überhöht und bis zum Get-No aufgeblasen. Das erinnert dann zum Teil so ein bisschen an Nick Cave, was diese Attitüde angeht, also was diese Art von Pathos angeht. Das ist ja Nick Cave auch nicht fremd. Und auch musikalisch kann man immer wieder so kleine Stellen finden, die tatsächlich auch so ein bisschen an Nick Cave erinnern. Zum Beispiel im Song Birthing, in dem Kinder den Background-Gesang übernehmen. Das sind so kleine Stellen, wo man ihn vielleicht wiederfinden könnte. Ist natürlich eine völlig andere Musik, aber trotzdem. Er hat auch dieses Predigende, ne, das hat hier der Michael Gera auch ganz gerne mal. Es ist ein unfassbar energetisches Album, was eben die Geburt, den Aufstieg und den Fall und letztlich eben den Abschied thematisiert. Motive von Werden, Mutter-Kind-Beziehungen, Omnipotenz und Vergänglichkeit bis sich schließlich das Ich komplett auflöst. Und das hat dann fast schon wieder religiösen Anklang, auch so teilweise in diesen Gesängen, in diesem Sprechgesang, den Gera da ja immer so hat, was dann auch wieder so ein ganz klein bisschen Nick-Cave-ig ist oder umgekehrt, ich weiß es nicht, wer da von wem, keine Ahnung. Nur, dass die Mittel natürlich komplett andere sind, das ist ja klar. So. Alles natürlich viel größer, viel lauter, viel energetischer. Und überhaupt von allem mehr ist, ne? Das ist ja typisch Swans. Ja. Und es handelt sich natürlich auch um eine 7-köpfige Band und da wird es dann auch schon mal laut. So ist das dann manchmal. Swans waren schon immer groß in ihrer Musik und ihren Texten und Themen. Kleine Sachen machen andere. Swans gibt sich nur mit den ganz großen Sachen zufrieden und das ist auch auf diesem Album so. Und das macht sich dann eben auch musikalisch bemerkbar. Entsprechend ist das Album dann eben auch monumental, repetitiv und rauschhaft, kann man fast schon sagen. Es gibt endlose Spannungsbögen, die sich, wie schon gesagt, langsam aufbauen und sich dann eben kathartisch entladen. Und kathartisch ist sowieso ein gutes Stichwort für dieses Album, denn das ist für mich einer der ganz wichtigen Elemente dieses Albums. Dieses Kathartische. Die Produktion ist nicht dick. Man sollte sich wundern, also das ist zwar eine unglaubliche Wucht, die diese Musik erzeugt, aber die Produktion ist nicht dick. Überhaupt nicht. Braucht sie auch gar nicht, weil das ganze andere, was da so ist, ist schon dick genug. Da muss die Produktion nicht auch noch irgendwie das Ganze andicken. Das ist eine klare Hervorhebung von Schlagzeug und Bass und natürlich diesen massiven Wall of Sound-Gitarrenwänden, die da immer wieder genutzt werden, die wir ja auch alle schon seit etwas längerer Zeit von Swans gewohnt sind. Die meisten Stücke beginnen in minimalistischer Form und enden dann in gewaltigen Noise-Eruptionen, immer wieder mit Decrescendo und Crescendo natürlich innerhalb der Stücke. Und natürlich ist das Ganze auch mit einer richtig großen Schaufel Avantgarde dabei. Also da ist eine richtig große Schaufel avantgardistisches Zeug dabei. Also wir hören eine Mischung aus No-Wave, Noise-Rock und dann kommt natürlich auch ein bisschen Post-Rock und Drone dazu. Daher kommen natürlich auch diese langen Spannungsbögen, diese hypnotischen Wiederholungen und diese Schichten der Instrumente und natürlich auch vor allem die Gitarren. Wir hören aber auch immer wieder Folk- und Gospel-Anklänge, natürlich eher in den leiseren Passagen und vor allem dann, wenn Gira anfängt, in seiner fast schon predigenden Art seine Texte vorzutragen, da sind wir wieder bei Nick Cave. Es ist, wie gesagt, schon ein monumentales Werk. Es ist groß, übergroß in allem, in den Texten, in der Musik, im gesamten Konzept. Es changiert zwischen einer Wucht, die einen an die Wand drückt, die einen kaum noch atmen lässt, und zärtlicher Leere. Und letztes braucht es dann aber auch, damit man zwischendurch mal zur Ruhe kommt in den Liedern, weil wenn das nicht wäre, glaube ich, dann würdest du danach komplett irre werden. Weil wenn man mit diesem Album fertig ist, ich habe es ja schon gesagt, dann taumel ich jedenfalls orientierungslos durch die Wohnung, bin völlig verstrahlt. Und das auf eine gute Art, von einer hübschen Leere durchdrungen auch. Das mag ich ja immer, ne? Das ist total schön. Und man kann dieses Album wirklich am Stück hören, 2 Stunden. Ich habe das mal über Kopfhörer gemacht und Junge, das haut schon rein. Also. Und jetzt kommt das Allerbeste, finde ich. Es ist nicht zu lang. Wie das sein kann, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, überhaupt nicht. Also man braucht natürlich Sitzfleisch für dieses Album, aber das brauchte man für Swans schon immer, klar. Aber es lohnt sich. Wie auch bei fast allen Swans-Alben oder eigentlich bei allen, muss man sagen. Ja, man muss sich darauf einlassen. Ja, man braucht vielleicht auch immer den Moment dafür. Ist völlig klar. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat man richtig, also wirklich, das lohnt sich hinten und vorne und wieder zurück. Sowas gibt's auch nicht oft. Das muss man sich auch erstmal trauen. Nicht nur die Länge, sondern auch die Art der Musik. Was da alles drin ist, was da alles verarbeitet ist, musikalisch auch. Also ich bin, ja, wirklich, also ich halte das für ein absolutes Meisterwerk. Was eben von Werden und Vergehen handelt, das ist das ganz große Kino, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ihr merkt schon, ich bin hellauf hingerissen sozusagen, hellauf begeistert. Und dennoch, hellauf begeistert hin oder her, wollen und dürfen wir dieses Album natürlich bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Und ich bin gespannt, streng wie wir sind, was wir diesem Album geben.
Ich gebe ein sehr strenges, schnelles Läuft. Denn es ist ein absolut fettes Album. Es wird kein Album des Jahres für mich. Und ich bin dieses Jahr, versuche zumindest ein bisschen strenger zu sein. Oh Gott. Ja. Es war mir doch ein wenig zu sperrig am Ende für ein Rennt.
Mir nicht. Für mich war es gerade genau richtig, also desto mehr es scheppert und desto mehr es komische Sachen macht, desto besser ist das ja immer alles für mich und deswegen dieses Ganze so groß zu machen und dass es trotzdem nicht, dass es trotzdem trägt, das ist einfach eine Leistung und bei mir hat sich das Album innerhalb von kürzester Zeit auf diese Liste geklöppelt, die ich schon immer wieder abgleiche und immer wieder erneuere. Das habe ich mir ja in diesem Jahr vorgenommen, dass ich am Ende nicht ganz von vorne anfangen muss. Das hat bis jetzt gut funktioniert und funktioniert immer noch. Und deswegen bekommt dieses Album von mir natürlich ein Rent. Und zwar ein schnelles Rent, sozusagen, wenn man so will. Also wir haben gehört Birthing von Swans und es gab ein Läuft von Jenny und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zu Yes Ahmed und Paradise in the Hold. Yes Ahmed ist eine in London geborene Trompeterin und Komponistin mit britisch-bahrainischen Wurzeln. Das ist schon mal spannend genug. Sie verarbeitet auch arabische Einflüsse mit Jazz-Improvisation und elektronischer Musik. A Paradise in the Hold ist nun ihr 4. Studioalbum. Aufgenommen wurde es wohl zwischen 2020 und 2023, veröffentlicht aber jetzt in 2025 und zwar bei Nighttime Stories. Sie führt hier ihr ozeanisches und so kulturverwebendes Konzept weiter. Das hat sie schon 2019 mit Polyhymnia gemacht, mit La Saboteuse 2017. Damals noch viel mehr mit arabischer Melodik, habe ich mir sagen lassen, mit weiblicher Erzählstimme. Ja, das ist doch mal richtig guter Jazz, oder?
Ja, ich habe übrigens gelernt in Vorbereitung auf diese Sendung, ich habe lange gesucht und gesucht und gesucht, sie nennt sich selber tatsächlich Jazz Ahmed.
Ahmed, ah genau, ja.
Also es war, ich habe es lange gesucht, weil ich wurde nachher sehr unleidlich, weil haben immer andere Menschen haben sie ausgesprochen und ich dachte immer so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Warten wir mal ab, bis sie sich mal selber ausgesprochen hat. Das hat gedauert, also.
Genau, das habe ich nämlich nicht gefunden und die irgendwelchen Moderatoren haben es immer so
genau
gesagt, ja.
Gut. Genau, naja, ist ja die englische Aussprache, weil die ja können ja kein.
Ja, genau.
Das dachte ich mir nämlich schon. Ich war hatte einen hellen Moment in meinem Leben sozusagen. Ja, nun.
Einen hellen Moment, das ist sehr gut.
Ja, so muss jetzt auch erstmal wieder für dieses Jahr reichen, ne?
Ja, ja, ja.
Also wir haben es hier mit einer der entspannten Seite des Jazz zu tun. Ne? Immer wieder hört man arabeske Einflüsse. Man nutzt also dabei sozusagen zwei Quellen bei diesen arabesken Einflüssen, nämlich so melancholische Fijiri-Arbeitersongs, der Perlentaucher und den festlichen Gesängen bei Hochzeiten. Das sind so diese zwei Sachen von der arabesken Seite. Und dann kommt dazu Flügelhorn, was ja allein schon mal für sich für Wärme steht. Wir hören Bassklarinette, die auch nicht gerade für schrille Töne bekannt ist. Dazu Schlagzeug und Bass, die beide sehr dezent im Hintergrund agieren. Gesungen wird immer mal wieder auch, aber auch das sehr dezent, damit es nicht wehtut. Es ist Jazz, der auch nebenbei gehört werden kann. Nichts stört, alles ist an seinem Platz. Die Musikerinnen sind natürlich hervorragend. Technisch ist das alles auf allerhöchstem Niveau. Was ich ganz spannend finde, ist, dass in dem Titeltrack zum Beispiel, also A Paradise in the Hold, ein bearbeitetes Field-Recording-Sample aus der traditionellen Musik der Perlentaucher genutzt wird. Das ist eine tolle Idee, finde ich, das ist cool. Dazu kommen dann die Texte von Jazz Ahmed auf Arabisch und Englisch, die dem Album eine ganz, naja, so eine erzählerische Ebene hinzufügen, das finde ich ganz gut. Die Produktion ist angemessen, finde ich auch gut. Eigentlich alles toll im Prinzip. Ja, ich sag mal so. Das Album in diesem Fall ist ja 1 Stunde und 10 Minuten und das ist dann doch ein bisschen, das war mir jetzt zu lang. Da hätten es dann auch 45 Minuten getan, finde ich. Ich finde, einem kommt das Album relativ schnell abhanden. Es lullt einen so auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite fordert einen das Album gerade dazu auf, sich doch bitte tunlichst mit was anderem zu beschäftigen. Bloß nicht mit dem Album selber. Es scheint fast so, als wolle das Album von sich selber ablenken. Das plätschert manchmal so ein bisschen vor sich hin, finde ich. Nichts, was einen aufregt. Also neben diesem arabeskem Einschlag hören wir diese typischen Jazz-Sachen, verminderte 7er-Akkorde und so. Also diminished 7, polyrhythmische Strukturen, das mag ich ja gerne, das ist schön. Natürlich Trompete und das schon erwähnte Flügelhorn. Wir hören Vibraphone, wie auch immer, Marimba, Fender Rhodes, wir hören Percussion und Chorgesang. Man fühlt sich immer mal wieder ein bisschen an Pat Metheny erinnert. Und genau da befinden wir uns auch. Es ist so ein bisschen Weltmusik-Fusion und nicht so richtig knallharter Jazz, wollen wir mal so sagen. Ein Album für Menschen, die entspannen wollen, für Menschen, die eskapieren wollen. Und das ist ja in dieser Zeit auch manchmal sehr wichtig. Insgesamt aber eher ein Album, was mich ein wenig ratlos zurücklässt, also mich jetzt persönlich, weil ich nicht so genau weiß, was das Album von mir möchte und was das Album eigentlich selber möchte. Vielleicht weiß es das auch selber gar nicht, was es möchte. Ich fürchte, es möchte gar nicht furchtbar viel. Es möchte einfach furchtbar in allererster Linie mal nicht anecken, glaube ich. Und das muss man, finde ich, dem Album ein bisschen vorwerfen. Es ist ein bisschen zu sehr Fusion der 70er Jahre, ist da so ein bisschen hängen geblieben. Da helfen dann auch die wirklich tollen Ideen und die arabesken Einflüsse auch nicht so richtig viel weiter. Also, ich fand's okay.
Das ist jetzt super spannend. Mir ging es genau andersrum.
Ach.
Ich fand dieses Album wahnsinnig,
guck ja, an.
Also, wie sagt man? Also da war einfach gar nichts zu viel, aus meiner Sicht. Ich fand es total, geradezu atemberaubend an vielen Stellen,
okay.
Wie hypnotisch das wird. Und das ist vielleicht der Punkt, wo du andere Sachen gemacht hast und wo ich total gefesselt war, aber vielleicht aus dem gleichen Grund oder zumindest an den gleichen Stellen. Das ist so atmosphärisch dicht. Manche Songs, und da macht diese Improvisation oder diese Nutzung von Hochzeitslyrik und Mehrhintergrundmusik vielleicht auch besonders Sinn. Das erklärt zumindest diese Stimmung auch. Vieles ist ja auch so richtig rhythmisch und tanzbar irgendwie. Gleichzeitig hat das, vielleicht auch einfach nur für mich als deutsche Kartoffel, auch immer so was Mythisches und irgendwie, weiß ich nicht. Ich möchte nicht das Wort exotisch benutzen, das ist irgendwie schlecht belegt, aber das hat auf jeden Fall was unheimlich mit Leben gefüllt ist. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit, das hat meine Aufmerksamkeit immer die ganze Zeit gehalten. Deswegen war da für mich kein Ton eigentlich zu viel, muss ich ehrlich sagen. Die Rhythmuswechsel haben mich sehr gepackt. Die verschiedenen Einflüsse haben mich sehr gepackt und die Improvisation hat mich sehr gepackt. Natürlich, dass die handwerklich tolle Umsetzung, die hast du ja schon erwähnt, ist sowieso gesetzt. Ja, also ich hatte eigentlich von vorne bis hinten nur Spaß und das ist auch ein Album, was ich eigentlich im Dauerloop hören kann. Ja, weil es ist natürlich auch irgendwie schön, ja, es möchte auch gerne gehört werden, im Gegensatz zu den Swans. Aber es wird mir dabei überhaupt nicht flach oder langweilig, sondern es nimmt einen richtig an die Hand und geht auf die Tanzfläche oder geht, weiß ich nicht, irgendwie auf Abenteuerreise und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, siehst du wohl. So sind die Wahrnehmungen unterschiedlich. Ist auch mal schön.
Ist so. Vielleicht brauchte ich auch einfach ein bisschen Leben letzte Woche.
Ja, das kann durchaus sein. Ja.
Hat sich mein Hirn direkt dran geflanscht.
Ja.
Insofern, ja, das Album ist jetzt 2025 erschienen. Das heißt, auch dieses bewerten wir auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Mhm.
Ja, das bekommt von mir ein schönes Läuft.
Guck, und von mir gibt es einen Rind und ist direkt in meine Shortlist gewandert für 2025.
Sehr gut.
Sehr gut. Also, A Paradise in the Hold von Jess Ahmed, jetzt sage ich es richtig, bekam ein schnelles Läuft von Thorsten und ein Rind von mir. Mhm. Und damit kommen wir zu unserer News-Section. Wir wollen ein bisschen über Hoffnung sprechen.
Ja, aber Hoffnung ist ja keine News.
Glaube ich, ist keine News. Nein, ist aber einfach etwas total Wichtiges. Einfach ein Thema, ein wichtiges Thema.
Ja. Ich bin mit diesem News-Ding nicht so einverstanden.
Ja, wir müssen es anders nennen. Ein Thema, ne? Ein Thema der Woche.
Ja.
Ein Konzept der Woche. Bisher waren wir doch relativ abstrakt dafür, dass wir so weltlich werden wollten. Ist interessant.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht.
Wir nennen es einfach gar nicht. Wir haben jetzt, die Rubrik heißt so wie das Thema, wir
ja, genau.
Haben jetzt Hoffnung.
So, genau, wir haben jetzt Hoffnung. Das ist doch auch schön. Ja, genau, Hoffnung. Ja, warum brauchen wir Hoffnung? Warum eigentlich? Wozu ist das gut?
Puh, ja, weil die Welt schwierig ist.
Ja, auch, ja.
Für mich ist Hoffnung ja immer auch so ein bisschen Ausdruck von Lebenswille und von
auf jeden Fall.
Ohne Perspektiven können wir Menschen ja nicht funktionieren. Ne? Genau. Wenn wir nicht sehen, wo es hingeht, dann können wir gar nicht sein. Das ist manchmal auch schwierig, weil wir dann nur dahin gucken, wo es hingeht und nicht da, wo wir sind. Aber man sagt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube, das ist genau deswegen so, weil wenn die Hoffnung stirbt, man selbst auch nicht mehr lange macht.
Genau. Das liegt vor allem daran, dass wir die Zukunft nicht kennen.
Ja.
Weil wenn sie kennen würden, bräuchten wir keine Hoffnung mehr. Einer der Gründe, warum es schön ist und wichtig ist, dass die Zukunft offen ist und dynamisch ist. Ja, also es gibt verschiedene Aspekte von Hoffnung. Wir brauchen natürlich erstmal psychologisch eine Hoffnung, weil das so eine Art inneres Navigationssystem ist. Ne? Sie macht uns Mut, sie gibt uns Motivation weiterzumachen, auch wenn die Gegenwart schwierig ist. Also ohne Hoffnung neigen Menschen tatsächlich zu Resignationen, zu Zynismus oder Depressionen natürlich auch.
Ja, aber ganz wichtiger Punkt, ne? Dieses nicht mehr Zukunft sehen können, das ist ja.
Genau.
Das ist wirklich inhärent für Depressionen. Ja.
Ja, absolut. Dann ist es natürlich auch sozial wichtig, weil Hoffnung ist ansteckend. Sie schafft Zusammenhalt, ne? Weil eine gemeinsame Perspektive, wie du gerade eben ja schon gesagt hast, formuliert wird. So nach dem Motto, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ne? So nach dem Motto.
Ein bisschen Baumeister spielen.
Genau. Ja. Eine bessere Zukunft ist möglich. Nicht garantiert, aber möglich. Und diese Möglichkeit reicht ja schon. Ne? Garantieren kann man das natürlich nicht. Aber die Möglichkeit reicht halt. Hoffnung heißt ja nicht wissen. Hoffnung heißt ja hoffen. Also ist das eben auch sozial wichtig für den Kid, alleine schon in der Gesellschaft so. Philosophisch ist es natürlich wichtig, weil es natürlich auch immer eine Haltung gegenüber der nicht definierbaren Zukunft ist. Sie bedeutet nämlich, dass wir uns nicht von der Realität überwältigen lassen, sondern in der Gegenwart Handlungsspielräume erkennen und gestalten. In der Hoffnung, dass in der Zukunft irgendwas passieren möge. Nicht in dem Wissen. Wenn wir es wissen würden, bräuchten wir keine Hoffnung. Weil, also Zukunft muss offen bleiben. Sonst können wir die Hoffnung ist die Hoffnung vom Bus geworfen. Und viele Menschen haben im Moment ja nun mal leider keine Hoffnung mehr oder wenig Hoffnung. Also keine, glaube ich, gibt es nicht, aber wenig Hoffnung. Ich finde aber, es gibt Gründe zu hoffen. Und es ist ja wichtig, dass Menschen hoffen, trotz bestimmter Situationen, in denen sie sich befinden, trotz vielleicht der weltpolitischen Lage und trotz bestimmter Dinge, die uns alle betreffen, aber natürlich auch vielleicht einzelne Menschen betreffen. Und ich finde, Hoffnung machen kann zum Beispiel Zwischenmenschlichkeit. Sowas wie Solidarität, Freundschaft, Liebe. Also so kleine Sachen, die sagen, dass man füreinander da ist. Dass Menschen füreinander da sind. Meinetwegen auch Kunst und Kultur kann Hoffnung machen. Musik, Literatur, Filme, weil sie zeigen, dass schöne Sachen auch in schweren Zeiten erfahrbar bleiben und dass es sie trotzdem gibt. Und natürlich, ja, total wichtig. Auch wichtig für den Eskapismus natürlich, ne? Aber eben auch wichtig für die Hoffnung. Und natürlich der Fortschritt und der Wandel, das ist ja das, was den Leuten am meisten Angst macht, dieser Wandel, weil sie nicht wissen. Das ist es ja, das große Problem. Sie haben Angst, im wahrsten Sinne des Wortes, also Angst jetzt im Sinne von Kierkegaard, nicht im Sinne von unserer Alltagssprache, sondern jetzt im Philosophischen. Angst ist die Angst vor etwas Unbestimmten, was nicht Gerichteten. Aber auf der anderen Seite gibt es halt ganz viele schöne Sachen, die schon passiert sind, weil es gibt trotz aller Krisen technische, medizinische und gesellschaftliche Entwicklungen, die das Leben verbessern, immer noch. Muss man auch mal ehrlich sagen. Es gibt zwar immer auch Dinge, die nicht so gut laufen. Und es gibt auch Dinge, die vielleicht verkehrt laufen und wieder in die falsche Richtung gehen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die auch in die richtige Richtung gelaufen sind und auch immer noch laufen. Muss man auch mal ehrlich sagen. Und natürlich gibt auch die Natur uns Hoffnung oder kann uns Hoffnung geben. Weil die uns daran erinnert, dass das Leben sich immer wieder erneuert. Das ist zum Beispiel der Frühling. Jeder Frühling kann uns Hoffnung geben.
Das stimmt, das ist eigentlich so ein rituelles Erwachen, ja, neuer Hoffnung. Ne? Der Winter schließt uns so ein bisschen ein und mit dem Frühling kommt wieder genau. Die Hoffnung, dass doch wieder alles schön wird.
Genau, So ist es, nicht wahr? Und wir wissen natürlich nicht, was im Frühling passiert und wir wissen auch nicht, was für ein Frühling das wird und ob der überhaupt noch kommt, für uns persönlich. Aber wir hoffen es natürlich, weil wir es nicht wissen. Weil wenn wir es wissen würden, bräuchten wir es nicht hoffen, dann können wir nicht mehr hoffen. Und wenn wir nicht mehr hoffen können, haben wir ein Problem. Einer der Gründe, warum Ideologien auf jeden Fall abzulehnen sind. Weil sie uns Hoffnung nehmen. Nicht gut. Gar nicht gut.
Ja. An dieser Stelle sei dann nochmal sehr darauf hingewiesen, wenn Leute behaupten, sie wüssten alles und hätten auf alles Antworten, dann ist das auch deswegen ganz gefährlich.
Richtig. Weil es schließt ganz viel aus.
Ja. Es macht so viele Türen zu, die man eigentlich aufhalten möchte, um Hoffnung zu behalten. Korrekt. Und um auch einfach handeln zu können. Ja.
Genau. Absolut. Genau. Und wenn man sich das mal bei unseren Freunden anguckt, die wir immer so haben, dann sagt ja alleine schon Camus, er plädiert ja für so eine trotzige Hoffnung. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, also trotz allem zu hoffen, so nach dem Motto, euch werde ich es zeigen, von wegen, ich höre auf zu hoffen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also im Wissen um die Absurdität des Lebens handeln wir eben dennoch mit Würde und Auflehnung, aus moralischer Verantwortung gegenüber den anderen. Und das ist eben so ein typischer Camus. Moralische Verantwortung gegenüber den anderen. Natürlich auch gegenüber sich selbst, aber eben auch gegenüber den anderen. Das ist das, was ich an ihm so mag. Das ist sehr kantianisch natürlich.
Ja, aber das gefällt mir auch sehr gut.
Ja,
auf jeden Fall. Wird auch wieder heute so wichtig.
Ja. Deswegen kommt er in der nächsten Sendung ja auch dran.
Sehr gut.
War doch die nächste, ne?
Ja, ist die nächste,
genau. Ja, sehr schön. Hannah Arendt, steht natürlich klar. Ne? Für sie entsteht Hoffnung da, wo Menschen gemeinsam handeln. Überraschung. Das Neue, das, Achtung, Unvorhersehbare, das in jeder menschlichen Geburt liegt, war für sie selbst eine Form von Welthoffnung. Nicht wahr? Und Geburt kann man auch mit jeder neuen Idee vergleichen. Jede Idee ist eine Geburt von irgendetwas und kann alles verändern. Eine Idee kann alles Mögliche verändern, kann die ganze Welt verändern. In welchem Sinne, wissen wir nicht, aber wir können es hoffen. Für Kant war Hoffnung eine der zentralen Grundlagen der Philosophie. Was darf ich hoffen? Diese Frage hat er sich ja gestellt in einer seiner Kritiken. Sie richtet sich für ihn auf den moralischen Fortschritt und die Idee einer gerechteren Welt. Nicht einer gerechten Welt, die gibt es nicht. Eine gerechteren Welt. Ja, zum ewigen Frieden. Haben wir in dieser Sendung auch besprochen. Im Kantjahr, in unserem Kantjahr. Also auch hier wieder, ne, klar, für Kant natürlich ganz wichtig, auch wieder die Verantwortung, da hat Camus sich eine ganze Menge von mitgenommen. Ganz wichtig. Ja, und für Bergson ist genau das, was wir gerade schon gesagt haben, für ihn war Hoffnung halt ein Teil der schöpferischen Lebensenergie, dieses Elan vital, was er ja immer so hatte. Hoffnung bedeutete für ihn, dass Zukunft offen und kreativ gestaltbar bleibt. Also, dass wir nicht wissen, was ist, sondern dass alles dynamisch ist, dass alles nicht geschlossen ist. Auch über den werden wir in diesem Jahr noch reden. Offene Gesellschaft und so. Ganz wichtig. Über Popper werden wir noch reden. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Also das sind alles Sachen, die noch kommen in diesem Jahr. Also das heißt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass alles gut wird, sondern die Gewissheit, dass es durchaus sinnvoll ist, nicht aufzugeben, weil es eine Zukunft gibt, die wir nicht kennen und gerade deswegen auch nicht wissen, ob etwas gut oder schlecht wird. Es reicht zu wissen, das, was wird, was auch immer sein mag und was auch immer das sein mag. Ohne dieses Nichtwissen gibt es keine Hoffnung. Das ist das Entscheidende. Wenn Menschen dystopisch durch die Gegend laufen, dann schließen sie die Zukunft und dann nehmen sie sich die Hoffnung. Das ist gar nicht gut. Das ist auch nicht gut für die Gesellschaft. Ich kann vielleicht noch mal dazu beitragen, dass man vielleicht so ein paar Dinge noch mal hinterfragt oder vielleicht noch mal neu drüber nachdenkt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht immer zu viel erwarten. Wir erwarten manchmal auch einfach zu viel von uns, von der Welt. Ja, es ist alles nicht perfekt, schon gar nicht. Es ist im Moment, läuft auch ganz viel schief. Selbstverständlich. Das ist tatsächlich so. Es geht in Richtungen, die nicht gut sind. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Die gar nicht gut sind. Aber trotz alledem, der Anteil erneuerbarer Energien steigt weltweit kontinuierlich. Muss man auch mal ehrlich sagen. 2024 war das erste Jahr, in dem Wind- und Solarenergie in der EU mehr Strom lieferten als fossile Energien. So. Es sind die kleinen Dinge. Junge Menschen gehen massenhaft für Demokratie und Umwelt auf die Straße. Fridays for Future, pro-europäische Bewegungen, feministische Initiativen. Und das zeigt, politische Teilhabe lebt, trotz allem. Krebsforschung natürlich.
Oh ja.
Nicht wahr? Personalisierte Immuntherapien erzielen gerade große Fortschritte. Immer mehr Krebsarten gelten als behandelbar oder sogar heilbar. Es gibt immer neue Technologien, nicht nur gegen Covid, sondern auch gegen Malaria, HIV und andere Krankheiten. Wenn man mal überlegt, was es heute bedeutet, HIV mit dem HIV-Virus infiziert zu werden, dann heißt das nicht, dass du demnächst stirbst, sondern dass du zwar Medikamente nehmen musst, aber in den 80er Jahren war das dein Todesurteil. Heute heißt das einfach nur, du musst Medikamente nehmen. Ja. Man kann die KI gezielt für Nachhaltigkeit einsetzen, zum Beispiel zur Optimierung von Stromnetzen oder für effizientere Medikamentenentwicklung, was weiß ich. Man müsste es nur mal tun und nicht die KI für Blödsinn einsetzen und die Menschen wahnsinnig. Ja. Aber gut, okay. Aber es ist auch ein Teil der Hoffnung. Das muss man auch mal ehrlich sagen. In vielen Ländern laufen groß angelegte Projekte zur Wiederaufforstung und zur Renaturierung von Flüssen, Mooren und Küsten. Also Costa Rica ist da wohl ganz weit vorne. Es gibt das European Green Belt. Arten, die fast ausgestorben waren, erholen sich tatsächlich, wie zum Beispiel die Wölfe in Deutschland. zum Leidwesen einiger Leute. Ja. Biber in Europa oder die Riesenschildkröten auf den Galapagos-Inseln. Urban Gardening, Dachbegrünung, nachhaltige Mobilität, Städte werden wieder lebenswerter und grüner. Paris. Schöne Grüße an Berlin, vielleicht, dass ihr da mal.
Ne? Bei der nächsten Sanierung eines Platzes mal bedenken.
Alter, ja, Wahnsinn. Um Gottes Willen. Junge, Junge, Junge. Aber auch Musik und Kunst. KünstlerInnen schaffen Räume, in denen Menschen trotz Krise Trost, Inspiration und Gemeinschaft finden. Jedes Konzert ist das doch. Ja. Ob große Popstars wie Taylor Swift oder kleine lokale Kulturinitiativen, ist doch egal. Man kommt zusammen, singt oder guckt sich Dinge an. Auch Fußball natürlich. Fußball ist der Inbegriff der Hoffnung. Man geht ja nicht ins Stadion und singt zusammen und hüpft und springt zusammen, damit die Mannschaft verliert, sondern man hofft doch, dass sie gewinnt. Das ist der Inbegriff des Gottesdienstes eigentlich. Hoffen auf was Besseres, ja?
Wie viel wird wie viel mehr wird im Stadion gebetet als in der Kirche?
100 pro. 100 pro. Und wie viel ehrlicher vor allem. Ja. Und selbst bei Naturkatastrophen zeigen Menschen immer wieder, dass sie einander helfen. Guckt euch das Ahrtal an, wie viel spontan da passiert ist. Nicht unbedingt von der Regierung, sondern von den Menschen. Wie viel gespendet wurde, wie viel Menschen dahin gefahren sind, um zu helfen. Also Solidarität macht Hoffnung, finde ich. Aber auch das Lachen eines Menschen natürlich. Oder hier unsere Sendung kann auch Hoffnung machen. In irgendeinem Song oder in irgendeinem Stück, das uns durch eine schwere Zeit trägt. Alles das. Hoffnung ist das leise Versprechen, dass Zukunft mehr sein kann als die Verlängerung der Gegenwart. Also, dass es auf jeden Fall anders wird als jetzt, was eben nicht immer besser ist, was eben auch schlechter werden könnte, aber nicht muss. Aber es wird anders als das, was es jetzt ist und das, was wir jetzt haben. Und wer hofft, der glaubt daran, dass es eine Zukunft gibt und schenkt der Gegenwart damit Licht. Das ist auch ganz wichtig. Und wichtig ist auch, dass Dystopien die Extremen stärker machen. Das heißt, je schwarzer wir die Welt malen, desto besser für die extremen Kräfte, desto besser für die AfD. Und wichtig ist auch, dass dieses, es hat ja sowieso alles keinen Zweck, natürlich auch Quatsch ist. Weil nämlich bloß, weil diese 1,5 Grad Celsius, weil die nicht mehr erreichbar sind, heißt das ja noch lange nicht, dass alles vorbei ist. Es ist eben ein Unterschied, ob wir es schaffen, dass die Welt um 2, 3, 4 oder 5 Grad erwärmt wird. Das ist ein Unterschied.
Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Ne?
Also wir können immer etwas zum Besseren wenden. Wir schaffen jeden Tag ein Stück Zukunft, welche auch immer das ist, denn das wissen wir ja nicht. Und gerade weil wir die Zukunft nicht kennen, wir aber in unserer Gegenwart andauernd Zukunft schaffen, gerade das kann uns dann Hoffnung geben. Und bloß weil wir etwas nicht kennen, heißt es nicht, dass grundsätzlich alles immer schlimmer wird. Und selbst wenn mal was schlimmer wird, dann gibt es ja die Möglichkeit dafür zu kämpfen, dass es wieder besser werden möge. Es liegt an uns, die Dinge zu ändern, Zukunft zu klöppeln, die gerade weil wir sie nicht kennen, so spannend und so neu und so anders ist. Und das kann ja Hoffnung machen und eben keine Angst. Und es wird wahrscheinlich wirklich nicht alles besser werden, bestimmt nicht. Es wird mit Sicherheit auch nicht alles schlimmer werden, auch ganz bestimmt nicht. Es lohnt sich, finde ich jedenfalls, auf das Neue zu hoffen, auf das Andere, auf das Unbekannte. Hoffnung ist nicht böse, solange sie nicht gerichtet ist. Wenn sie gerichtet ist, dann ist sie meist enttäuschend.
Ja, nicht? Genau, das wäre noch meine quasi die Gegenseite der Hoffnung. Dieses Hoffen auf Erlösung, Hoffen auf
genau.
Einen Retter, ganz genau. Diffus. Hoffnung, dass irgendwie eine Partei X jetzt die Lösung hat. Da wird es schwierig. Aber das ist genau der richtige Ausdruck. Ne? Gerichtete Hoffnung ist schwierig. Also selbst sowas wie die Hoffnung auf, wir finden eine technologische Lösung auf die Klimakrise.
Genau.
Weiß ich nicht. Schauen wir mal.
Genau.
Nicht zu stark richten, dann läuft das wieder besser mit der Hoffnung.
Richtig, weil in dem Moment, wo du sie richtest, ist sie tot.
Ja.
Dann ist sie eigentlich Quatsch, weil dann brauchst du sie nicht mehr. Hoffnung ist wie Angst, im Gegensatz zu Furcht. Die ist nicht gerichtet, die ist abstrakt. Hoffnung ist eine Idee. Hoffnung ist ja nicht Teil der quantitativen Welt, sondern der qualitativen Welt. Das ist eine Idee. Und so wie die Zukunft insgesamt auch abstrakt ist, Also gehören Angst und Hoffnung gehören zusammen. Ohne Angst gibt es gar keine Hoffnung und umgekehrt. Das ist ja klar, weil beides abstrakt und beides nicht gerichtet ist. Das soll auch so sein. Wie sagte Kierkegaard so schön, Angst ist der Schwindel der Freiheit. Die brauchst du halt ein Stück weit, sonst kommst du auch nicht voran. Ne? Also ohne Angst ist auch nicht so gut. Und damit meine ich jetzt wirklich die nicht gerichtete Geschichte. Also nicht Furcht vor Höhe oder vor Hunden oder vor Spinnen oder vor, weiß ich nicht, Dunkelheit oder so, sondern wirklich Angst vor dem Morgen. So. Und das muss ein bisschen in der Balance sein immer. Dann ist alles gut. Und ich finde, wir sollten den Doofen nicht in die Hände spielen, indem wir sagen, alles ist schlecht und alles wird nur noch schlimmer. Das macht sie nur stark. Genau von solchen Aussagen leben die nämlich. Die extreme Rechte und ja, auch die extreme Linke. Gerade wenn es um gerichtete Hoffnung geht, sind die Linken ganz weit vorne. Und auch hier gilt mal wieder Maß halten. Wir haben allen Grund dazu, Maß zu halten. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir das Vertrauen in die Menschen nicht verlieren. Und ins Menschliche, wie Hannah Arendt immer so schön sagt, nicht? Denn, dass alle Menschen schlecht sind, das ist natürlich Blödsinn zum einen und zum anderen natürlich auch wieder gefährlich. Weil auch hier wieder A, Zukunft geschlossen wird und B, es den Extremen in die Hände spielt. Es gibt schlechte und gute Menschen. Am Ende sind wir alle schlecht und gut. Ein bisschen was von allem.
Vor allem gibt es jede Menge Menschen, die schlechte und gute Dinge tun.
Richtig. Und dass es überhaupt gute Menschen gibt und Menschen, die gute Dinge tun. Genau das sollte uns Vertrauen in eben diese geben. Und eben Hoffnung für die Zukunft auch geben.
Das ist eine wunderbare Perspektive. Ja, du, ich habe außer meiner negativen Seite nichts mehr beizutragen. Nochmal einmal die andere Seite beleuchten. Wir brauchen mehr Hoffnung. Wir dürfen sie nicht richten. Und vor allem dürfen wir sie nicht auf einzelne Personen oder Themen richten.
Richtig.
Oder schon gar nicht auf Halsversprechen.
Ja.
Aber wir brauchen sie, um nach vorne zu blicken.
Ja.
Bin ich sofort dabei. Hoffnung ist auch in meinem Leben total zentral. Aber ich glaube, das kann man von jedem behaupten, der nach vorn blickt und die Zukunft nicht als festgeschrieben sieht.
Ja. Also was halt verkehrt ist, wenn wichtig ist, und da kommen wir in diesem Jahr noch zu, wie Popper so schön sagt, dass wir denen nicht glauben, die sagen, wenn ihr mir nur Gewalt gebt, ich führe euch ins Himmelreich. Ja. Oder uns nur Gewalt gebt, wir führen euch ins Himmelreich. Und das Himmelreich liegt dann entweder bei den ganz Rechten, ganz weit außen in der Vergangenheit oder bei den ganz Linken irgendwo in der Zukunft. Die greifen immer auf etwas zu, was schon weg ist oder noch nicht da ist. Das ist ganz wichtig für die Ideologie. Sonst funktioniert Ideologie nicht. Ideologie funktioniert nur dann, wenn du denen irgendwas versprechen kannst, den Leuten. Was es noch nicht gibt oder schon weg ist.
Ja, und dabei bleibt es dann auch, denn die eigentliche Lösung liegt dann darin, dass man billige Arbeitskraft hat und sich die eigenen Taschen voll machen kann. Aber das ist ein anderes Thema.
So ist es. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht und deswegen haben wir ja auch Hoffnung. Und hoffen dürfen wir auch, dass das Bier lecker ist. Und in diesem Fall würde ich sagen, wenn das in deinem Sinne ist, Bier?
Bier.
Bier. So.
Fahren wir mal hier rüber ins schöne Ostwestfalen.
So, nämlich. So machen wir das. Zur Privatbrauerei Ernst Barre. Wurde 1842 von Ernst Johann Barre in Lübbecke gegründet. Das liegt nicht in Schleswig-Holstein, wie man vielleicht denken könnte, hat nichts mit Lübeck zu tun, sondern heißt Lübbecke. Und das liegt am Fuße, habe ich gelernt, des Wiehengebirges. Wo ist das Wiehengebirge? Was ist das?
Das ist hier um die Ecke, das, ich weiß gar nicht, ob es endet, aber es ist doch in Porta Westfalica, das ist irgendwie so das Ende, aber es ist relativ lang vor allem, das ist an vielen Stellen kenne ich es zumindest nur so als Kamm.
Verstehe. Ja. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, da eine Brauerei zu gründen, weil da gibt es sehr mineralreiches Gebirgsquellwasser.
So ist das. Deswegen hat die ganze Region auch unfassbar hartes Wasser. Das ist nicht so schön, wenn man sein Badezimmer putzen muss, aber
das
ist gut fürs Bier und auch sehr gut fürs Wasser. Mhm. Die Leute hier haben sehr dicke Haare und harte Fingernägel.
Aha.
Information. Mineralien im Wasser, sehr gut. Und man kann gut wandern.
Ja.
Wie in so vielen Gebirgen.
Ja. Und was man da auch gut kann, ist historische Gewölbekeller sehen, nämlich aus dem 19. Jahrhundert. Die waren da einst Brau- und Lagerräume und wurden jetzt zum Museum umgebaut und heißt jetzt Barres Brauwelt. Mhm. Und dort kann man zum Beispiel eine der ältesten Bierflaschen Deutschlands sehen. Auch einer der Traditionen ist, dass heute noch Brauereipferde namens Gustav und Alfred, habe ich mir sagen lassen, jede Woche per Pferdekutsche das Bier liefern. Wahrscheinlich nur in Lübbecke, aber immerhin.
Ja, genau, ist nur in Lübbecke, aber das finde ich auch eine sehr schöne Tradition.
Ja, voll. Das gab es früher in Bremen auch, das hat Hakebeck früher immer gemacht und es ist schade, dass das nicht mehr passiert. Ja, die setzen wie gesagt auf das eigene Quellwasser aus dem schon erwähnten Wiehengebirge. Sie verzichten auf Hopfenkonzentrat und auf Filterhilfen. Auf irgendwelche modernen Filterkram. Stattdessen setzt man auf langsame Gärung und natürliche Reifung. So, handelt sich um einen Pilz hier. Wir haben eine Stammwürze von, sagt man, 4,3 Grad Plato. So genau weiß ich das wieder nicht. Das ist nicht von denen, sondern habe ich irgendwo aus dem Internet erfahren. Wir haben es zu tun mit weniger als 0,5 Alkoholvolumenprozente, also ja, reife Banane. Und eine Hopfenbittere von 24, zum Vergleich, Flensburger hat 38. So, wir so ungefähr wissen, wo wir sind. Und wir haben es zu tun mit Brauwasser, mit dem schon erwähnten, ne, diesem Gebirgsquellwasser, Gerstenmalz und Hopfen. So, mal ohne Hefe und Gedöns. Mhm. Also wir haben es hier mit hellem Bernstein zu tun, ne?
Ja, wie man das für so einen Pilz so erwarten würde.
Ja, würde ich auch sagen. So, nun aber riechen. Durch den ganzen Schaum erstmal durch hier.
Okay, riecht aber schon mal würziger, als ich jetzt gedacht hätte.
Kennst du das gar nicht?
Doch, ich kenne es, aber als ob ich mich erinnere, wie alle einzelnen Bier
schmecken. Ah, okay, ich verstehe.
Ja. Dieses Hirn ist nicht dafür gemacht, aber...
Verstehe.
Schön. Nee, Barre ist hier in der Region sehr verbreitet, also in den meisten Biergärten kriegst du das als Standardbier auch hingestellt.
Ich verstehe. Ich hätte ja gedacht, Detmolder.
Erstaunlich selten, ehrlich gesagt. Also gibt es auch oft. Oder das die großen Krombacher Warsteiner, ne? Aber
ach Gott, nee.
Das will man ja nicht.
Nee.
Man, nee, Barre gibt es viel.
Ach, interessant. Das ist wieder so ein lokales Ding, ne? Das ist so ein lokaler Patriotismus wieder. Wahrscheinlich wird in Detmold nur, also in Lippe, im Lipperland wird wahrscheinlich das Barre verschmäht.
Wahrscheinlich. Ja, Lippe und Ostwestfalen. Ah, ja. Je näher man sich ist, umso ferner ist man sich. Ne?
Das ist. Das Bier ist relativ getreidig, ne?
Aber ja, so nicht so malzig, aber eher hopfig so.
Ja.
In die Richtung geht. Ja.
Ja, hat was leicht Zitrushaftes so, ne?
Ja.
Oder so ganz junger Apfel oder irgendwie so.
Ja, so in die Richtung. Ich finde den Schaum, der ist so voll Durchschnitt irgendwie.
Ja.
War nett, stimmt. Ist aber auch nicht ewig da.
Ja. Nee, genau. War nett mit dir, aber nun ist er auch weg, ne?
Genau. So ein Tinder-Schaum. Weiß ich nicht.
Was für ein Schaum?
Tinder-Schaum, nein.
Was ist das?
Keine Ahnung. Von wegen, ach, diese berühmte Dating-App.
Ah, okay. Das kenne ich nur vom Hörensagen tatsächlich.
Ich auch, deswegen mein schlechter Witz, dass der Schaum nett war, aber dann wieder weggeswiped wird.
Weggeswiped wird.
Verstehe, verstehe. Und der nächste.
Mhm.
Also, weil ich weiß, es ist ja weiterhin Online-Gaming das beste Dating-Portal. Okay.
Das kann natürlich sein. Kann schon sein. Manchmal bin ich froh, dass ich von bestimmten Dingen einfach keine Ahnung mehr habe.
Ja, es gibt Entwicklungen in der Gesellschaft, die braucht man nie mitmachen.
Aber es ist insgesamt ein sehr angenehmes Bier, ne? Das ist einladend, finde ich.
Indeed, ja. Das wirkt, als möchte man es trinken.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, dann Prost.
Prost. Okay, also spritzig. Schön süffig und man möchte eigentlich immer weiter trinken. Was natürlich bei einem alkoholfreien Bier auch sehr gut geht.
Ja, ist ja isotonisch, ne? Und die Bitterstoffe sind sehr, sehr gesund.
Sehr schön. Nee, wirklich, so richtig schön erfrischend. Das ist so ein Bier, wenn du, also das Wiehengebirge ist natürlich ein Gebirge, aber jetzt drumherum, ne? Und so Richtung Niedersachsen ist ja auch alles sehr flach. Und da fährt jeder und seine Oma Fahrrad. Wenn du jetzt so richtig schön im Hochsommer mit dem Fahrrad im Biergarten ankommst, dann kannst du dieses Bier, glaube ich, literweise trinken.
Ja.
Richtig schön erfrischend.
Ja, oder nach jeglicher Art von Sport halt. Machen Sportler ja auch.
Genau, ja, direkt wieder das Wasser in die Zellen.
Ja.
Aber lecker. Ja, da ist wieder dieses Würzige, ne? Das Würzige, Getreidige. Direkt da. Schön. Ich finde, das ist so ein bisschen herb nach hinten raus, aber das ist eigentlich sehr angenehm. Wenn nur so ganz leicht.
Mhm. Ja, ist nicht Flensburger, ne?
Nee, das ist es nicht. Aber ja, nur so ein bisschen zum Abrunden irgendwie.
Absolut, absolut. Ist total schön eingebunden. Mir gefällt das auch gut. Ich mag das durchaus auch. Also es ist wirklich, also gerade bei Pils muss ich ganz ehrlich sagen, man braucht da keinen Alkohol drin haben, glaube ich. Also ja, mittlerweile. Muss ich ehrlich sagen. Also das ist okay. Oh, weil ich einige HörerInnen haben angefragt, ja, irgendwann ist die Zeit der alkoholfreien Biere auch wieder vorbei und dann gibt es wieder Bier mit Alkohol und es gibt auch wieder Wein. So.
Probiert doch mal was Neues, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, aber.
Kann auch mal alkoholfrei, also na gut.
Man macht sich Sorgen um die Weinwirtschaft zum einen und zum anderen, glaube ich, denken viele Leute, ja, also alkoholfreies Bier und diese Zeit passen wirklich gerade nicht zusammen.
Also hier ist noch Hochsommer. Ich habe heute Mittag gebrutzelt.
Was?
Unfreiwillig.
Ich habe heute Morgen meinem Atem hinterher gesehen.
Das ist bestimmt das Wiehengebirge.
Naja, aber wir hatten heute Morgen 12 Grad.
Es war noch recht kühl, aber es war schon was war es denn, 11, halb 12? Da brannte die Sonne, ist natürlich mittags, ne? Brannte die Sonne ganz schön. Temperatur war gar nicht so hoch, laut Wetterbericht irgendwie 23 Grad, aber auch schon gut. Aber in der Sonne, meine Herren, also.
Okay.
Ja, kam gut runter.
So, so.
Ich glaube, so auf so einem schwarzen Auto hätte man wahrscheinlich auch schon wieder Spiegeleier machen können. Das war.
Oh, das geht aber schnell weg.
Ja, ne? Also so eine 330 Milliliter Flasche, die ist dann auch in einem Schluck mal eben durch.
Das ist schlecht. Ja. Gut. Ja, sehr schön. Ja, was machen wir denn nun damit?
Das kann ich dir direkt sagen. Das kriegt von mir eine 5 von 7. Mhm. Ich finde das richtig gut. Vor allem aber ist das richtig gut solide. Ne? Das ist, also es hat irgendwie so seinen Charakter. Ist sicherlich nicht überragend oder sowas, aber für ein alkoholfreies Pils richtig lecker. Und diese, also wie erfrischend das ist, finde ich schon fast beeindruckend.
Ja, das finde ich auch toll. Dein Lokalpatriotismus in allen Ehren. ich finde das schon alles gut auch.
Gut zugegeben, ein Punkt ist für die Pferde, aber.
ja, also das ist eine sehr starke 4 bei mir, muss ich sagen. Also, wir haben verkostet das Pilsner alkoholfrei von der Privatbrauerei Ernst Barre und es gab 4 Punkte von mir und 5 Punkte von Jenny und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder ein Thema, glaube ich, nicht?
So ist ja anderthalb sozusagen. Wir sprechen nämlich über Albert Camus, einer unserer Lieblingsphilosophen, freue ich mich schon drauf. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir noch ein Nittenauer helles alkoholfrei verkosten.
Oh, schön. Mit Nittenauer haben wir bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht. Die machen auch dieses Le Chauffeur.
Ah, das war das. Ich wusste, ich kenne den Namen. Mhm. Sehr gut, ja, sehr schön.
Ja, daher kennen wir das. Ja, ihr hingegen dürft euch gerne vorbereiten, indem ihr ein bisschen was von Albert Camus lest.
Immer zu empfehlen.
So. Und ansonsten, ihr wisst ja, ne, eurem Hamster erzählen, dass es uns gibt. Allen anderen am besten auch. Und dann schön liken und teilen und kommentieren überall, wo man das so machen kann. Auf unserer Homepage. Etwaige Podcast-Catcher-Dingsies oder eben bei Mastodon oder bei Blue Sky oder eben, wenn man mag, info@feuilletöne.de. Das geht natürlich auch. Dann schreibt man Feuilletöne natürlich mit OE. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.